SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß und diesen Themen bis 12:30. Verfehlt Deutschlands Impfkampagne ihr Ziel? Eine Mehrheit der Ungeimpften will sich auch weiterhin nicht impfen lassen. Wie weit eskaliert der Streit zwischen Polen und der EU? Darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten in Warschau. Und viele Subventionen schaden der Umwelt. Was sich aus einer neuen Studie des Umweltbundesamtes ergibt, bespreche ich mit unserer Umweltredaktion. Schönen guten Tag. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. So war es für den Herbst auch erwartet worden. Seit Tagen warnen Mediziner wieder vor einer drohenden Überlastung der Intensivstationen durch die Ungeimpften, die sich infiziert haben. Und die Impfkampagne in Deutschland kommt nur noch schleppend voran. Seit Wochen liegt sie bei etwa 65%. Daran wird sich vermutlich auch nicht viel ändern. Das Bundesgesundheitsministerium hat eine Umfrage unter Ungeimpften in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind nicht besonders ermutigend. Eine deutliche Mehrheit der Menschen, die noch nicht geimpft sind, will sich auch in absehbarer Zeit nicht impfen lassen. Egal, ob die Intensivstationen voll sind und auch egal, wenn eine höhere Impfquote dazu führen würde, dass Corona-Einschränkungen früher aufgehoben würden. Eva Ellermann in Berlin, was sind die Gründe dafür, dass diese Menschen sich weiterhin nicht impfen lassen wollen?
Also 3/4 der Ungeimpften sagen, dass sie die verfügbaren Impfstoffe für nicht ausreichend erprobt halten. Das heißt, da haben alle sachlichen Argumente bislang nicht verfangen. 2/3 der Befragten sagen außerdem, dass sie den Druck von außen für zu groß halten und dass sie nach eigenem Ermessen handeln wollen. Das ist also der Großteil der Ungeimpften, die so argumentieren. Nur 1% der Ungeimpften hat nach dieser Umfrage gesagt, dass sie bisher nicht dazu gekommen seien.
Die Impfquote ist ja ein entscheidender Faktor, was die Infektionszahlen angeht und auch die Corona-Beschränkungen. Wir sind in der schwierigen Situation, dass wir eine Art Übergangsregierung haben. Gestern hat die Ampel angekündigt, was nach dem Ende der pandemischen Lage passieren soll. Wie will man die Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind, denn möglicherweise noch überzeugen? Gibt es da irgendwelche Pläne?
Ja, das scheint wirklich schwierig zu sein. Gestern haben die möglichen Ampelkoalitionäre ja eben für ihre Übergangsregelung, die sie vorgeschlagen haben, angekündigt, dass man nochmal ein Praktikerpanel zum Thema Impfquote auflegen will. Also nochmal Praktiker fragen, welche Wege man gehen könnte. Ich habe vorhin auch nochmal mit einem Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums gesprochen. Der sagte mir, dass sie also solche Umfragen, wie jetzt die bei Forsa, regelmäßig gemacht haben, jetzt während der Corona-Pandemie, um zu gucken, wie die Bevölkerung tickt und dann eben auch zielgerichtet die Leute informieren zu können. Und in diesem Zusammenhang sei eben auch diese Forsa-Studie jetzt bei den Ungeimpften zu sehen. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, man setze weiter auf die Kraft der Argumente. Trotz allem, diese 3000 Online-Befragten seien schon relativ repräsentativ für die Ungeimpften. Man würde jetzt auf jeden Fall nicht daraus die Konsequenz ziehen, die Impfkampagne oder auch die Werbekampagnen einzustellen. Darauf setzt man weiter. Man setzt auch weiter auf Aufklärung und auch auf niedrigschwellige Angebote, auch wenn eben viele gesagt haben, das ist gar nicht jetzt der Punkt, warum ich noch nicht beim Impfen war. Denn, so sagte mir ein Sprecher aus dem Bundesgesundheitsministerium, diese jetzt befragten Ungeimpften, das sind im Wesentlichen deutschsprachige Menschen und gerade Menschen in Deutschland, die jetzt nicht Deutsch als Muttersprache haben, bei denen sind eben solche niedrigschwelligen Angebote immer noch wichtig und sinnvoll. Das heißt, man setzt weiter eigentlich auf das bisherige, was man schon gemacht hat.
Das heißt, über eine mögliche Impfpflicht wird nicht nachgedacht, weiterhin.
Also der Begriff Impfpflicht fiel überhaupt jetzt nicht beim Gespräch mit dem Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Das ist auch eigentlich völlig vom Tisch. Niemand denkt darüber nach, eine Impfpflicht einzurichten. Das hat auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn immer wieder betont. Eine Impfpflicht wird es bei uns nicht geben.
Information von Eva Ellermann aus dem Hauptstadtstudio zur neuen Studie, wonach sich eine Mehrheit der Ungeimpften weiterhin nicht impfen lassen will. Steigende Infektionszahlen und eher niedrige Impfquote, wo das hinführen kann, sieht man gerade in Russland. Gestern mehr als 35.000 Neuinfektionen und inzwischen fast jeden Tag ein neuer Rekord an Todesfällen im Zusammenhang mit Corona. Präsident Putin hat schon vor einigen Tagen angekündigt, dass es für alle deshalb außerplanmäßige Ferien geben soll, um die Zahlen einzudämmen. Bei uns würde man Lockdown sagen. In Moskau beginnt der heute und soll 10 Tage dauern. Ob das Ganze was bringt, ist allerdings zweifelhaft, denn viele wollen die Zeit für eine Urlaubsreise nutzen. Aus Moskau berichtet Stefan Lag.
Unternehmen und Behörden sollen laut Anordnung von Präsident Putin Arbeitnehmer in bezahlten Urlaub schicken. Sehr zum Leidwesen der Arbeitgeber, wie etwa Anastasia Tatulova, die eine Restaurantkette besitzt.
Was soll ich sagen? Die Unternehmer reagieren schon allergisch, wenn sie hören, es gibt eine arbeitsfreie Woche auf Kosten des Arbeitgebers. Ich weiß nicht. Natürlich sind die Zahlen schlimm, auch was die Toten angeht. Die Impfkampagne ist komplett gescheitert. Aber ich habe Sorge, dass es nicht bei einer Woche bleiben wird.
In der Tat könnten die Maßnahmen verlängert werden. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen in Russland bei 36.500, davon knapp 5.800 in Moskau. 1.123 Menschen starben innerhalb von 24 Stunden an den Folgen einer Corona-Infektion. Wieder ein neuer Höchstwert. Nur 32% der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Um den Anstieg der Corona-Neuinfektion zu stoppen, gibt es jetzt auch in vielen anderen Regionen Russlands arbeitsfreie Tage. Die staatlichen Fernsehsender zeigen täglich bedrückende Reportagen aus überfüllten Kliniken des Landes. Zu Wort kommen Mediziner, die mittlerweile völlig am Limit sind, wie diese Ärztin aus Samara.
Die Situation ist sehr ernst, weil wir praktisch nie freie Betten haben. Wir haben sehr, sehr viele Patienten, die sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden. Die Intensivstation ist überfüllt. Wir haben viele junge Patienten und bei den meisten verschlechtert sich der Zustand schon kurz, nachdem sie eingeliefert wurden.
Landesweit sind 90% der Corona-Betten belegt, wie Gesundheitsminister Muraschko in dieser Woche mitteilt. In einigen Regionen müssten die Kapazitäten erhöht werden. Aktuell seien 1,3 Millionen Menschen an Corona erkrankt. Doch das alltägliche Leben ging zuletzt so weiter, als gäbe es keine angespannte Situation. Trotz aller Appelle halten sich längst nicht alle an die Maskenpflicht. In Moskau waren Geschäfte und Restaurants bis gestern noch gut besucht. Jetzt, wo das gesellschaftliche Leben eingeschränkt wird und man zudem Zeit hat, zieht es viele in die Sonne. Hoch im Kurs stehen Flugreisen nach Ägypten oder in die Türkei. Die meisten Flüge waren schnell ausgebucht. Für Economy-Tickets wurden teilweise mehrere tausend Euro verlangt.
Wie soll man jetzt noch in Moskau bleiben, wo alles geschlossen wird?
Meint eine junge Frau am Moskauer Flughafen Scheremetjewa gegenüber dem russischen Sender Rassia 24. Und eine andere Urlauberin sagt:
Wir haben QR-Codes. Wir haben keine Angst, krank zu werden. Innerhalb eines Tages haben wir unsere Koffer gepackt.
Ob sie geimpft sei, möchte die Reporterin noch wissen. Die Antwort: Nein. Stefan Lag, Moskau.
Es ist eine neue Eskalationsstufe im Streit zwischen der EU und Polen um die Justizreform im Land. 1 Million Euro soll Warschau zahlen, jeden Tag, weil es die umstrittene Disziplinarkammer für Richter und Staatsanwälte immer noch gibt, obwohl der Europäische Gerichtshof schon im Juli geurteilt hatte, dass diese Kammer einer unabhängigen Justiz widerspricht. Der EuGH hat schon damals die Auflösung gefordert. Das ist nicht passiert, deshalb gestern die Entscheidung für das Zwangsgeld. Jan Palokat in Warschau. Die erste Reaktion des Vize-Justizministers gestern war so, wie man es erwartet hat. Er sprach von Erpressung und dass der EuGH die polnische Verfassung ignorieren würde. Das klingt nach Konfrontation. Wie geschlossen sind die Reihen der regierenden PiS-Partei, was das angeht?
Na, oberflächlich betrachtet sehr geschlossen. Ob dahinter die Knie jetzt dann doch weich werden, weil es ja inzwischen dann doch um eine Menge Geld geht, das kann ich schwer beurteilen. Es gab jetzt in den letzten Stunden Unterschiede, vor allen Dingen in der Schärfe der Zurückweisung. Ja, das reichte von der ehemaligen Premierministerin Beata Szydło, die in diesem Entscheid eher nicht den Weg zu einem weiteren Dialog sieht, bis hin zu der radikalen Forderung, dieses Urteil schlichtweg zu ignorieren, geäußert von einem anderen Vize-Justizminister. Die offizielle Lesart ist dann vielleicht die des Regierungssprechers. Der äußerte sich aber nicht genau dazu, ob man denn nun zahlen will oder nicht, sagte aber, dass Strafen und Sanktionen eben kein Modell für eine Union souveräner Staaten seien. Am wahrscheinlich wichtigsten die Aussage eines Menschen aus dem Justizministerium, Sebastian Kaleta, dort ein Staatssekretär, der wies darauf hin, wir können das, selbst wenn wir wollen, denkt man damit, gar nicht zahlen, weil das wäre verfassungswidrig. Und das ist ja das Problem. Das Verfassungsgericht hat ja hier Kompetenzen ausdrücklich bestritten, der Europäischen Union, aber auch des Europäischen Gerichtshofs, im Bereich der Justizpolitik hier Einfluss zu nehmen.
Ja, Sie haben es schon angedeutet. Der Streit um diese Justizreform, der bestimmt im Grunde das Verhältnis zur EU seit vielen Monaten. Und im Gegenzug, könnte man sagen, hat das polnische Verfassungsgericht einige Artikel der EU-Verträge auch als verfassungswidrig eingestuft. Das klingt nach einer völlig verfahrenen Situation. Gibt es irgendwelche Entspannungssignale aus Warschau?
Na, es gab ja Entspannungssignale. Es gab schon vor Monaten inzwischen die Ankündigung durch den mächtigen Peace-Parteichef Kaczynski, dass die Disziplinarkammer als Teil der Justizreform, die ja hier gegen Richter vorgehen kann, zumindest in der aktuellen Form abgeschafft werden wird. Bislang ist das aber nicht geschehen. Im Gegenteil, die Kammer tagt weiter, geht weiter gegen Richter vor und Richter, die durch sie an der Berufsausübung gehindert werden, durften jetzt auch nicht wieder zur Arbeit erscheinen. Also da ist bislang nicht viel passiert. Der Fraktionschef der Peace-Partei sagt, es ist alles auf dem Wege, die Reform der Reform liege bereit. Die große Frage natürlich, wieso jetzt eigentlich nicht, zumal es ja nun teuer wird, denn bei dem Verfahren, wo es jetzt diese Strafen gibt, dreht es sich genau ja um die Disziplinarkammer auch. Da können wir nur spekulieren, möglicherweise, das sagen auch einige Oppositionspolitiker hier, gibt es da Machtkämpfe intern, eine Blockade durch einen radikaleren Peace-Partner, der übrigens auch das Justizministerium beherrscht. Und diesen Partner braucht Peace eigentlich besonders jetzt, weil ein anderer, moderaterer Partner vor einiger Zeit die Fraktionsgemeinschaft verlassen hat und formal gar keine Mehrheit mehr im Parlament besteht.
Auf der anderen Seite hat jetzt am Abend zum Beispiel der CSU-Europapolitiker Weber Finanzhilfen für Polen gefordert, wegen der Flüchtenden, die Belarus über Polen in die EU schleust. Wie ist die Situation da gerade?
Also es gibt weiterhin viele Migranten, die über Belarus, anscheinend auch gefördert vom dortigen Regime, hier über die Grenze kommen, durch den Wald irren, aufgegriffen werden, wieder zurückgeführt werden, wie es offiziell heißt. Man rüstet massiv auf, unter anderem auch die polnische Armee, die dort auch im Einsatz ist. Es gibt überhaupt sehr militärische Vokabeln hier. Peace-Parteichef Kaczynski sprach in dem Zusammenhang davon, dass ein berühmtes Zitat wiedergebend, wer den Frieden will, sich auf den Krieg vorbereiten müsse. Also eine sehr martialische Sprache auch hier und weiterhin viel Schleusergeschehen. Übrigens auch im Landesinneren. Hier werden beinahe täglich, habe ich den Eindruck, Kleinbusse gestoppt irgendwo in Polen. Es gibt teilweise filmreife Verfolgungsjagden und in diesen Autos sitzen dann dicht gedrängt Iraker, Menschen aus Afghanistan mit dem Ziel in aller Regel Deutschland.
Jan Palokat aus Warschau über den neuesten Stand im Verhältnis zwischen Polen und der EU. Es klingt wie eine Erfindung aus einem James-Bond-Film oder aus einem Science-Fiction-Film. Eine superschnelle Nuklearrakete, die weitgehend unter dem Radar fliegt und das 5-mal schneller als der Schall. Von Abwehrstationen des angegriffenen Landes wird sie erst entdeckt, wenn es eigentlich schon zu spät ist und der Einschlag kurz bevorsteht. Berichte über den Test einer solchen chinesischen Hyperschallrakete haben Mitte Oktober weltweit für Aufsehen gesorgt. In den USA warnen viele Analystinnen und Politiker vor einem immer stärker werdenden chinesischen Militär. Was genau eine Hyperschallrakete ist und was sie zur gefährlichen Waffe machen kann, erklärt Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Hyperschallgeschwindigkeit oder kurz Hyperschall nennt man in der Luft- und Raumfahrt Überschallgeschwindigkeiten oberhalb der fünffachen Schallgeschwindigkeit. Das schaffen zum Beispiel in die Atmosphäre der Erde stürzende Asteroiden und Hyperschallwaffen. Eine Hyperschallwaffe verbindet die Eigenschaften einer Interkontinentalrakete mit denen von Marschflugkörpern. Das bedeutet, eine Hyperschallwaffe ist einerseits sehr schnell, fast 2 Kilometer pro Sekunde, und dadurch kann sie den Gegner so schnell treffen, dass eine Abwehr oder ein Gegenschlag fast unmöglich wird. Und sie hat eine praktisch unbegrenzte Reichweite, mit der theoretisch jeder Punkt der Erde erreicht werden kann. Dazu kommt, Hyperschallgeschosse sind während des Fluges flexibel steuerbar. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch Flugbahnen möglich sind, die außerhalb der Reichweite von aktuell existierenden Raketenabwehrsystemen liegen.
Also eine Art Superwaffe, die Hyperschallrakete. Inzwischen hat auch das US-Verteidigungsministerium bestätigt, dass China tatsächlich ein solches Geschoss getestet hat. Am Anfang war das nicht so ganz klar. Chinas Staats- und Parteiführung reagiert mit Beschwichtigungen. Die US-Regierung forciere mit ihrer Politik ein unnötiges Wettrüsten und einen neuen Kalten Krieg. Experten raten zur Mäßigung.
Der chinesische Hyperschallraketentest dürfe nicht überbewertet werden. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
Man habe keine Rakete getestet, sondern ein Raumfahrzeug. Auf diesen Unterschied legte Chinas Regierungssprecher Zhao Lijian großen Wert, als er angesprochen wurde auf den Artikel der Financial Times zu Chinas Waffenambitionen. Nach diesem Zeitungsbericht hat Chinas Militär im August eine sogenannte Hyperschallwaffe getestet. Seit Zhao Lijians Erklärungen bei einer Pressekonferenz Mitte Oktober hört man in der Volksrepublik von offiziellen Stellen nichts mehr zum Thema. In chinesischen Social-Media-Netzwerken allerdings finden sich zahlreiche Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern, die sich darüber freuen, dass Chinas Militär die Amerikaner mit dem Test wohl gehörig aufgeschreckt habe. Auch in den Vereinigten Staaten sprachen einige Medien aufgeregt von einer Art neuem Sputnik-Schock für das US-Militär. Als Sputnik-Schock bezeichnen Historiker die westliche Reaktion auf den ersten Start eines künstlichen Satelliten im Oktober 1957 durch die Sowjetunion. Damals wurde den Regierungen in den USA und in Westeuropa durch den sowjetischen Sputnik schlagartig klar, wer einen piepsenden Satelliten ins All schießen kann, der kann auch Atomraketen auf Städte in den USA und in Westeuropa abfeuern. Chinas vermeintlicher neuer Hyperschallflugkörper allerdings habe längst nicht solch eine Bedeutung, sagt Joshua Pollack vom Middlebury Institute of International Studies im US-Bundesstaat Vermont. Pollack ist einer der führenden Experten für Nuklearwaffen und atomare Rüstungskontrolle in den Vereinigten Staaten, vor allem in Bezug auf Asien.
It's overblown. Because this is such an unfamiliar.
Die Bedeutung dieses chinesischen Tests wird übertrieben. Weil es sich hier um eine so ungewöhnliche Technologie handelt, waren einige Beobachter zunächst beunruhigt und verstört. Allerdings handelt es sich bei dem chinesischen Flugkörper nicht um eine neue Technologie, sondern um eine, die die Vereinigten Staaten bereits in den 70er Jahren entwickelt haben. Dass Chinas Militär an Hyperschallwaffen forsche, das liege auf der Hand, sagt Joshua Pollack. Es gehe der Staats- und Parteiführung darum, den Vereinigten Staaten zu demonstrieren, dass man in der Lage sei, deren bisherige Raketenabwehrsysteme im Zweifel zu überwinden. An der Grundsituation, dass die USA militärisch deutlich stärker seien als China, ändere sich durch den Test aber nichts.
Steffen Wurzel aus Shanghai mit Hintergründen zum Test einer Hyperschallrakete durch das chinesische Militär. Wir kommen zurück nach Deutschland. Das Umweltbundesamt schlägt Alarm. Jahr für Jahr werden von Staats wegen Milliarden für umweltschädliche Subventionen ausgegeben. Eine entsprechende Studie wurde heute Mittag vorgestellt. Alice Thiel-Sonnen aus der SWR Umweltredaktion. Wo liegen da die größten Probleme?
Also ich würde mal sagen, in allem, was gefördert wird, was am Ende aber dann eigentlich Klima und Umwelt belastet. Weil das kann ja nicht Sinn der heutigen Subventionspolitik sein. Nehmen wir das Beispiel Kerosin, das von Energiesteuer befreit ist, oder die internationalen Flüge, die von der Mehrwertsteuer befreit sind. Das geht ja dann zu Lasten der Bahn oder von anderen umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln. Oder nehmen wir die Pendlerpauschale, die setzt eben Anreize für möglichst weite Pendlerwege dann auch mit dem Auto zurückzulegen, oder die private Dienstwagennutzung, die fördert ja auch mehr so den individuellen Autoverkehr. Das sind jetzt Beispiele aus dem Verkehrsbereich, weil gerade da fast die Hälfte der umweltschädlichen Subventionen ausgegeben wird. Das sagt zumindest jetzt eben diese Studie.
Das Umweltbundesamt möchte aber auch jetzt Vorschläge machen, wie es besser geht. Wo soll da angesetzt werden?
Im Grunde genommen gibt es einmal das Motto weg damit, also da, wo die Subventionen wirklich so eindeutig klima- oder umweltschädlich sind, abschaffen. Das Ganze muss natürlich auch unter der Überschrift sozial-ökologisch laufen. Nehmen wir die Pendlerpauschale. Da muss man natürlich für die Fernpendler, die wirklich aus der Ferne anreisen zu ihrem Arbeitsplatz, eine Härtefallregelung irgendwie hinkriegen. Ein zweiter Schritt ist, dass man umweltorientierter subventioniert. Das heißt, man sollte einen Umweltcheck machen für alle Subventionen, die neu eingeführt werden, oder auch für die, die es gibt. Schauen, was wird letztlich bewirkt an Klimaschäden, an Umweltschäden, und wie lässt sich das irgendwie abwenden. So, dass es am Ende durchaus Subventionen geben kann, aber die sollten halt eben nachhaltig umweltfreundlich sein.
Diskussionen um umweltschädliche Subventionen sind ja nicht neu. Die Debatte gibt es seit vielen Jahren. Warum hat sich da in der Vergangenheit so wenig bewegt?
Es hat sich was bewegt, und zwar die Höhe der Subventionen, die ist gestiegen. Von 2012, da waren es über 57 Milliarden Euro. Da hat man inzwischen eben schon 65 Milliarden Euro an solchen Subventionen identifiziert. Bewegt hat sich die Debatte, immer mal wieder wurde es angezettelt, aber es ist schwierig. Kerosin, Flugverkehr, was wir angesprochen haben, das spielt auf EU-Ebene. Da lässt sich nicht so schnell was ändern. Bleibt die nationale Ebene, da gibt es immer mal wieder neue Förderungen, neue Subventionen, die man sich ausdenkt, die man einführt, aber die sind auch oft widersprüchlich. Da fördern wir auf der einen Seite den Dieseltreibstoff. Andererseits gibt es eine Kaufprämie für Elektroautos. Also das ist nicht immer sehr ökologisch konsequent. Insgesamt muss man einfach sagen, so einen systematischen Abbau dieser kritischen Subventionen hat es in den vergangenen Jahren einfach nicht gegeben.
Und wo sieht das Umweltbundesamt jetzt möglicherweise Chancen, dass sich bei diesem Problem ausgerechnet jetzt was ändert? Vielleicht durch die neue Regierung?
Ja, natürlich. Der Zeitpunkt, wo diese Studie jetzt veröffentlicht wurde, ist eindeutig in den laufenden Koalitionsverhandlungen platziert. Das sind ja auch Forderungen von Umweltverbänden oder auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat sich schon in diese Richtung geäußert. Abbau umweltschädlicher Subventionen, das könnte sich die neue Regierung ins Aufgabenbuch schreiben. Man muss aber auch sehen, die Chance jetzt entsteht auch durch den Druck, den wir haben. Klimaschutz jetzt, Ausrufezeichen, das ist im Moment das Motto. Die Subventionen abbauen ist da eine Möglichkeit, damit wir ja auch Geld frei kriegen. Das bleibt ja dann in der Kasse, in der Haushaltskasse, was man an anderer Stelle dann wieder für sinnvolle, klimaschützende, treibhausgasmindernde Maßnahmen einstecken kann. Also von daher, es gibt jetzt Chancen und Möglichkeiten, da aktiv zu werden.
Vielen Dank, Alice Thilsonnen aus der SWR Umweltredaktion. Und wir schauen auf den Arbeitsmarkt. Es gibt wieder weniger Arbeitslose. Im Oktober waren knapp 2,4 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das hat die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag mitgeteilt. Die Arbeitslosenquote ist von 5,4 auf 5,2% gesunken. Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Eine Herbstbelebung, die ist ja üblich auf dem Arbeitsmarkt. Aber wieso fällt die derzeit so stark aus? Wir sind ja nach wie vor in einer Pandemie.
Ja, also das hängt maßgeblich mit der derzeit sehr guten Konjunktur zusammen. Die Wirtschaft wächst ja seit dem Ende des Lockdowns im Frühjahr wieder, und das hatte schon im Sommer dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit zurückging, was völlig saisonuntypisch war. Und diese gute Entwicklung, die setzt sich jetzt eben im Herbst fort. Die Corona-Beschränkungen sind ja weitgehend aufgehoben. Die Konsumstimmung in Deutschland ist derzeit ziemlich gut, und das trotz der gerade sehr hohen Preissteigerungen. Und das alles stützt eben die Konjunktur. Die Unternehmen suchen daher weiterhin neues Personal, und das bringt eben Entspannung am Arbeitsmarkt und führt dazu, dass mehr Menschen aus der Arbeitslosigkeit und übrigens auch aus der Kurzarbeit rauskommen.
Die Kurzarbeit war ja während der Pandemie ein wichtiges Instrument, um den Arbeitsmarkt vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Welche Rolle spielt sie jetzt noch?
Sie wird noch in Anspruch genommen, geht aber weiter zurück. Es lässt sich nicht so ganz konkret sagen, wie viele Menschen im Oktober in Kurzarbeit gewesen sind. Ganz einfach, weil diese Daten immer erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung vorliegen. Das liegt am Prozedere. Die Unternehmen melden im Voraus die Kurzarbeit für ihre Beschäftigten an. Und ob die Kurzarbeit dann tatsächlich realisiert wird, das wird erst im Nachhinein festgestellt und dann eben auch abgerechnet. Insofern sind die aktuellsten Daten dazu aus dem August, und da hatten insgesamt 760.000 Menschen Kurzarbeitergeld bekommen. Zum Vergleich, der höchste Stand wurde im April vergangenen Jahres erreicht. Da erhielten fast 6 Millionen Menschen Kurzarbeitergeld. Also da sieht man, die Kurzarbeit geht zurück, kontinuierlich zurück, aber auf Vorkrisenniveau ist sie trotzdem noch nicht angekommen.
Jetzt hat vor kurzem ja auch das neue Ausbildungsjahr begonnen. 2020 war für die Ausbildung ein eher verheerendes Jahr. Wie geht's den Jugendlichen heute?
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt bleibt weiterhin ziemlich schwierig. Die Unternehmen haben noch weniger Ausbildungsstellen gemeldet als im vorherigen Ausbildungsjahr. Allerdings haben sich bei den Arbeitsagenturen auch weniger Bewerber gemeldet, was laut Bundesagentur für Arbeit aber daran liegen dürfte, dass viele Jugendliche immer noch unsicher sind, weil durch die Pandemie ja auch Anknüpfungspunkte wie Praktika oder Jobmessen gefehlt haben. Es gibt allerdings auch große regionale Unterschiede und im Südwesten sieht es sogar recht gut aus. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hier sogar stärker zurückgegangen noch als die Arbeitslosigkeit insgesamt. Ganz kurz noch der Blick auf den DAX, der ist weitgehend unverändert bei 15.695 Punkten.